Hi, bevor wir mit der heutigen Folge starten, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar wird es in diesem Podcast ab jetzt hier und da Werbung geben. Meist in der Form, dass dann einzelne Folgen gesponsert werden. Ja, wer meine Arbeit schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich so meine Social-Media-Kanäle so komplett werbefrei halte, auch mein gesamtes Material und meine Impulse immer kostenlos anbiete. Und es wird auch weiterhin so bleiben, denn es ist mir einfach ein innerstes Anliegen, meine Angebote wirklich allen Menschen, also egal wie der finanzielle Background aussieht, zur Verfügung zu stellen. Im Podcast breche ich das jetzt ein wenig auf und es hat eigentlich ganz pragmatische Gründe, in die ich euch kurz transparent mitnehme. Ich finanziere diesen Podcast selbst, also wirklich aus eigener Tasche. Ich habe also mein eigenes Geld in die Hand genommen, damit für euch diese Folgen entstehen können. Das betrifft Aufnahmezubehör, den Schnitt und auch natürlich die ganze Arbeit der Produktionsfirma, die mich hier unterstützt. Das sind komplett meine Ausgaben und ich möchte eigentlich nur durch gelegentliche Werbeeinnahmen erreichen, dass sich dieser Podcast trägt, also einfach selbst finanziert. Und ich möchte so auch absichern, dass ich das lange machen kann. Bei der Auswahl der WerbepartnerInnen werde ich verantwortungsvoll sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht überraschend. Und ich bin mir auch recht sicher, dass ihr gut nachvollziehen könnt, warum ich diesen Schritt gehen möchte. Für euch ändert sich im Grunde erstmal gar nichts. Die Folgen bleiben frei zur Verfügung, so wie sie waren. Ihr hört jetzt nur ab und zu ein kleines bisschen Werbung, ein paar Empfehlungen. Also, danke fürs Gehör und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Thema. Zieh bitte deine Schuhe an. Eine Aufforderung an Kinder, die vermutlich so in bestimmten Entwicklungsphasen ihres Nachwuchses alle Eltern oder allen Eltern mal ein bisschen Schweiß auf die Stirn treiben kann. Mein heutiger Gast, Marc Leonard, begleitet allerdings Familien, bei denen ein solcher Satz eine komplett andere Tragweite bekommen kann. Marc berät nämlich unter anderem Familien, deren Kinder im PDA-Profil liegen. Lange Zeit war mir persönlich diese Abkürzung nur aus der Geburtshilfe bekannt. Im neurodivergenten Kontext steht sie aber für die sogenannte Pathological Demand Avoidance, zu Deutsch pathologische Anforderungsvermeidung. Eine Form der Neurodivergenz, die bislang dem Autismus-Spektrum zugeordnet ist. Und was es für Kinder und ihre Familien bedeutet, sich in so einem ständig und nie enden wollenden Autonomiedrang zu befinden, darüber wollen wir in dieser Folge einmal sprechen und damit auch dieses Profil in Deutschland bekannter machen, also unbedingt Sensibilität schaffen. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Lieber Marc, jetzt zieh dir bitte deine Schuhe an. Was macht diesen Satz für Kinder im PDA-Profil so fundamental?
Es ist einfach eine Anforderung, die an einen gestellt wird. Ne? Es ist ein Befehl, es ist eine Aufforderung. Dahinter steht eine Erwartung. Ne? Ich soll etwas tun, ich muss etwas tun. Und Menschen, die sich in dem PDA-Profil befinden, die haben halt ein sehr großes Problem mit Anforderungen. Du hast gesagt, ne, PDA steht für Pathological Demand Avoidance. Es gibt mittlerweile noch andere Langformen für diese Abkürzung, weil man gesagt hat, ne, das beschreibt ja eher so die Folge, aber der Grund ist daraus nicht so ersichtlich. Und deswegen sagt man jetzt häufig auch einfach Pervasive Drive for Autonomy, also allgegenwärtiger Drang nach Autonomie. Und das ist eben eigentlich das Hauptmerkmal, was PDA beschreibt. Also diese Menschen, die unterliegen einem überlebenswichtigen Drang nach Autonomie, Kontrolle und Gleichheit, wobei Gleichheit eben bedeutet Abwesenheit von Hierarchie. Und der ist im Zweifelsfall so stark, dass er sogar andere Überlebensinstinkte überschreiben kann. Also wie Hunger, Schlaf, Sicherheit, Hygiene, Toilettengang, so die typischen Urinstinkte, sage ich mal, die wir haben, wo wir merken, okay, jetzt brennt die Hütte, ne? Jetzt geht's ums Ganze. Wenn aber dieser Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichheit verletzt ist, dann ist das erstmal wichtiger und ich muss gucken, dass ich die Kontrolle über mich, über mein Leben zurückerlange, bevor ich mich um alles andere kümmern kann. Und deswegen kann jede alltägliche Anforderung wie zieh deine Schuhe an oder zieh bitte deine Schuhe an oder sogar die Frage, kannst du bitte deine Schuhe anziehen, ist meistens auch nicht viel besser, weil man würde denken, es wäre besser, weil ich kann mich ja frei entscheiden. Aber ich muss mich auch entscheiden. Das ist die Erwartung. Also ich muss wieder etwas. In dem Moment muss, habe ich ein Problem, weil eine Panikreaktion stattfindet.
Das hast du jetzt gerade schon mal super übergeleitet. Wie sieht denn so eine Reaktion auf eine solche Anforderung aus? Zum Beispiel, das ist so ein prägnantes Beispiel, weil das ganz vielen Menschen vor Augen führt, auf welcher Stufe sich dieser Autonomiedrang bewegt. Zum Beispiel Toilettengang. Eine neurotypische Person merkt, aha, ich muss mal Pipi, ich gehe los. Vielleicht denke ich mir noch, jetzt mache ich noch kurz hier den Satz zu Ende und dann gehe ich Pipi machen. Das, ne? Also klar, gibt so eine gewisse Flexibilität, aber es ist klar, ich gehe jetzt dann gleich Pipi machen. Und dann mache ich das und dann bin ich fertig damit und gut ist. Jetzt Menschen aus dem ADHS-Bereich, ist ja bei mir zum Beispiel der Fall, wissen, oh, so einfach ist das mit dem Pipi machen manchmal gar nicht, das gut in den Ablauf zu integrieren und sich das wahrzunehmen erstmal und so weiter. Jetzt kommt aber eine Stufe dazu, ein Kind im PDA-Profil merkt, eigentlich ist da jetzt Harndrang und das ist eine Anforderung von außen, die mir in diesem Fall die Natur in der Hierarchie, ne, da ist dann die Natur der Bestimmer sozusagen, jetzt vor den Bug knallt, sagt, jetzt bitte Achtung, Blase entleeren. Was passiert dann?
Ja, also wie du gesagt hast, ne, das ist die Natur, also es ist quasi mein Körper, der mich fremdbestimmt, weil das ist nichts, was ich aktiv mit meinem Gehirn entscheide, so ich habe jetzt mal Lust aufs Klo zu gehen, sondern ne, das ist, der Körper sagt, es wäre dann jetzt mal an der Zeit. Und dann wird halt versucht, ne, Demand Avoidance, dann wird versucht, das zu vermeiden, also herauszuzögern, das heißt, sie warten bis zur allerletzten Sekunde, bis sie dann gehen. Weil sie es zum einen vermeiden und zum anderen versuchen sie so, sich so ein Stück Kontrolle wieder zu holen, dass sie sagen, okay, du Körper sagst mir, dass wir gehen müssen, aber ich entscheide immer noch, wann das passiert. Ja, und dann ist es halt so, dass sie die ganze Zeit warten, 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 vielleicht sogar irgendwie am Rumtanzen sind irgendwann, so typische Pipi-Tanz. Und dann muss es aber sofort passieren. Und dann kann es halt auch mal sein, dass man vielleicht 1-2 Sekunden zu spät ist, weil man wirklich bis auf die allerletzte Sekunde wartet.
Diese Situation habe ich bei einer Freundin und ihrem Kind tatsächlich persönlich mitbekommen. Und da wurde die Situation dann zusätzlich verstärkt dadurch, dass die Freundin als Mama natürlich dann auch noch zusätzlich gefragt hat, na, wollen wir nicht mal auf Toilette gehen? Guck mal, wir sind doch hier jetzt gerade an einer Toilettenstation. Das kommt jetzt erstmal nicht. Also nicht nur diese Anforderung aus der Richtung kam, sondern natürlich dann noch eine zusätzliche Anforderung durch die dringliche Bitte der Mutter. Und dann war das wirklich so, und das war für mich so ein ganz krasser Aha-Moment, wie ich eben gesagt habe, um zu begreifen, auf welcher Stufe wir da stehen. Und dieses Kind hat dann sehr bewusst, ich sag mal, nicht die Toilette aufgesucht, sondern es drauf ankommen lassen, sag ich mal. Einfach, weil das nicht ging. Es nicht möglich war, dieser Bitte nachzukommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, welche Anforderungen auch Eltern, die Kinder natürlich an erster Stelle, aber natürlich dann im zweiten Zug auch die Eltern bewältigen müssen, wenn ein Kind in diesem Profil liegt. Bevor wir da jetzt gleich einsteigen, lässt sich sowas diagnostizieren?
Sowas lässt sich diagnostizieren. Es ist aber vor allem in Deutschland nicht so leicht, eine offizielle Diagnose zu bekommen, denn PDA ist halt noch relativ unbekannt. Und also es wurde zum ersten Mal in den 80er Jahren irgendwie dokumentiert, was eine relativ kurze Zeitspanne ist im Vergleich zu anderen Diagnosen, die es so gibt. Und es ist ein bisschen das Problem, dass gesagt wird, naja, es gibt ja noch nicht so viel dazu. Also warum soll ich jetzt danach forschen oder eine Studie danach machen? Aber dadurch, dass es halt dann wieder wenige Studien gibt, dann dreht das halt so im Kreis, ne? Also und deswegen ist es auch noch, also versteht man es einfach noch nicht genug. Man versteht schon relativ viel dazu, aber halt noch nicht so viel wie zu anderen, wie über andere Autismusprofile oder ADHS oder sowas. Da weiß man halt schon viel mehr zum Glück. Und deswegen gibt es also keine gesonderte Diagnose PDA. Aber wie du anfangs ja gesagt hast, es wird aktuell im Autismus-Spektrum verortet. Und wenn man jetzt nach dem neuen Diagnosehandbuch, das Diagnosehandbuch ist ja ICD und da gibt es die neue Version ICD-11, die wurde 2022 vorgestellt, aber mit einer 5-jährigen Übergangszeit. Das heißt, sehr, sehr viele Praxen oder ich würde mal sagen, die allermeisten nach meiner Erfahrung arbeiten eben noch nach dem alten, nach dem ICD-10. Da ist ja das Autismus-Spektrum noch nicht drin, wie du ja weißt, sondern wir haben noch diese Kategorisierung nach Asperger-Syndrom, nach frühkindlichem Autismus, atypisch und so weiter. Und da fällt natürlich das PDA-Profil, aber auch viele andere Sachen einfach durchs Raster, weil es eben weder das ist, noch das, noch das. In dem 11er hat man das quasi fallen gelassen und hat gesagt, es gibt nur noch die Autismus-Spektrum-Störung. Ne? Es gibt ein großes Spektrum mit sehr, sehr vielen Ausprägungen. Und da kann dann auch das PDA-Profil Platz finden. Man muss aber eben eine Fachkraft finden, die sich mit PDA auskennt oder zumindest bereit ist, sich da ein bisschen einzulesen, damit sie in der Autismusdiagnostik dann die Symptome, die so erscheinen, entsprechend richtig deuten kann und dann sehen kann, ah, okay, es handelt sich hier tatsächlich um eine Autismus-Spektrum-Störung mit eben diesen Symptomen und dann kann diese Diagnose auch gegeben werden. Aber wenn man sich eben nicht mit PDA auskennt und sich auch nicht bereit ist oder auch keine Kapazitäten hat, sich da einzulesen, dann kann es halt sein, dass man es nicht als Autismus erkennt, weil es in vielen Sachen sehr speziell anders ist als jetzt so der klassische Autismus, den man auch so aus Film und Fernsehen kennt, wie Sean Murphy oder Rain Man oder sowas, ne? Und dann sind so typische Sachen, ja, ihr Kind kann ja Blickkontakt halten, das kann ja gar kein Autist sein, aber das ist halt, ne, ein ganz spezielles Merkmal, was auf so viele eben nicht zutrifft, ne, nicht mal nur PDA. Und deswegen, ja, es ist möglich. Es gibt auch mittlerweile einige Praxen in Deutschland, wo bekannt ist, dass man sich dort auskennt. Da sind die Wartelisten natürlich entsprechend lang, weil dann alle dahin wollen. Aber also es tut sich auf jeden Fall was.
Ja, das ist was ich ja in der gesamten Arbeit im neurodivergenten Kontext sehe, dass in so vielen Feldern Aufklärungsarbeit wichtig ist, dass auch bei professionellem Diagnostikpersonal sozusagen nicht immer bestimmte Dinge so umgesetzt werden. Du hast gerade den Blickkontakt angesprochen, das ist so der Klassiker. Aber mein Eindruck ist auch, dass da aufgrund der Präsenz dieses ganzen Themas Neurodivergenz viel, viel in Bewegung ist. Und natürlich am langsamsten malen dann die Mühlen bei Formen, die einfach noch nicht so lange bekannt sind und die sich erstmal eine gewisse Sichtbarkeit erkämpfen müssen. Umso wichtiger finde ich gerade für diese Eltern, die jetzt sagen, das kommt mir alles irgendwie verdächtig bekannt vor, dass es einfach da schon ein Informationsangebot gibt. Da werden wir am Ende auch nochmal drauf hinweisen. Oder zum Beispiel Menschen wie du damit in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, guck mal, es gibt hier was, das heißt so und so. Und vielleicht kennst du solche und solche Situationen, dann bist du hier richtig und findest Impulse, Austausch, Gehör, alle Dinge, die da in diese Richtung so wichtig sind. Und ich finde, wenn man einmal begriffen hat, wo so diese Grundschwierigkeit liegt oder die Grundherausforderung, dann ist das immer ja so dieser erste Stein, den man ins Rollen bringt, Richtung ja erfolgreicher Begleitung, sag ich mal. Jetzt wenden sich Eltern an dich und meine Erfahrung ist, dass gerade Eltern mit Kindern in diesem Profil ganz besonders viel Gegenwind von außen bekommen, weil diese Kinder auch nach außen schnell in einer Schublade landen. Da tanzt dir ja komplett auf der Nase rum. Ja, da müssen sie halt auch mal durchgreifen. Kein Wunder bei der Erziehung. Kein Wunder, wenn sie immer ihren Willen bekommt. Wenn sich Eltern an dich wenden, du begleitest ja Familien, in welcher Verfassung sind Eltern dann oft?
Also die meisten sind relativ verzweifelt, weil sie eben sagen, es versteht sie keiner und sie haben sich schon an den Kinderarzt gewandt und vielleicht waren sie schon mal bei einer KJP oder SPZ oder sonst wo und da kennt man sich eben nicht mit PDA aus oder beziehungsweise sie haben vielleicht auch selbst ja noch nichts davon gehört. Sie beschreiben nur, was bei ihnen halt zu Hause so los ist, dass das Kind ganz häufig Meltdowns hat, also so richtig krasse Wutanfälle, die durchaus mal eine halbe Stunde oder ein, zwei Stunden dauern können, wo einfach so das Haus auseinandergenommen wird. Oder Equalizing-Verhalten, das heißt, dass sie wirklich aggressiv gegen die Eltern werden oder gegen Geschwisterkinder, schlagen, hauen, treten, beleidigen oder sowas. Und so Impulsreaktionen, wo man gar nicht weiß, wo kam das denn jetzt her? Und hinterher tut es ihnen vielleicht sogar leid und sie sagen, ich weiß gar nicht, was da mit mir passiert ist, mein Kopf hat mir das gesagt, solche Sachen, ne, das ist auch sehr typisch. Und sie sind einfach verzweifelt, weil ihnen scheinbar keiner helfen kann und weil sie eben dann gespiegelt bekommen, wenn sie das erzählen, ja, es muss ja an ihnen liegen, sie erzählen irgendwie falsch, sie sollen mal mehr Grenzen setzen, mal ein bisschen härter durchgreifen. Das kriegen sie auch häufig gerade von Kita, Kindergarten oder Schule gesagt, weil es ganz häufig ist, dass die Kinder dort hochmaskieren. Das heißt, dass sie wirklich eine komplette Maske aufsetzen und total brav erscheinen, quasi Musterschüler sind, die dort allen Anforderungen nachkommen, die an sie gestellt werden, sodass sie sagen, also bei uns gibt es kein Problem, denn das Problem scheint ja nur zu Hause zu sein, also muss es ja an der Erziehung der Eltern liegen. Was man aber nicht versteht, ist, dass halt diese Panikreaktion, die bei jeder Anforderung passiert, auch in der Schule passiert, nur es wird halt alles internalisiert, ne? Es wird quasi in sich reingefressen. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann gibt's das sogenannte Türschwellensyndrom. Das heißt, ich trete über die Türschwelle und entweder explodiere ich dann, weil all das, was ich quasi innehalten habe, muss dann raus, oder ich implodiere und falle halt komplett in mich zusammen. Und die Eltern müssen also quasi das alles begleiten, was quasi im Kita-Alltag, im Schulalltag passiert ist, wo einfach unendlich viele Anforderungen auf so ein Kind einprasseln. Und dann, wenn sie dann auf mein Profil meistens landen bei Instagram, dann gibt's diesen sogenannten Lightbulb-Moment. Das ist so ein geflügeltes Wort mittlerweile in der PDA-Community, wo man sagt, wenn man zum ersten Mal was von PDA liest, dann geht einem quasi ein Licht auf, weil es das erste Mal, dass es wirklich zu 100% alles passt. Man liest sich vorher ein in bedürfnisorientierte Erziehung, vielleicht generell Neurodivergenz, gefühlsstarke Kinder, autonomes Kind, sonst was. Und ja, und man findet hier und da Sachen, die irgendwie passen, aber irgendwie nie so richtig. Und dann hört man vom PDA und dann sagt man, ja, das ist mein Kind.
Werbung. Diese Folge wird von meinem Zuhause-Verlag, dem Belz Verlag, unterstützt. Ein Verlag, der das Thema Neurodivergenz besonders in den letzten Jahren sehr verstärkt in seinem Sortiment berücksichtigt. Und diesmal möchte ich euch wieder ein Kartenset vorstellen. Und zwar das Set Ich kann das anders. Neurodiversität verstehen. Ja, eigentlich wäre hier das Wort der Neurodivergenz konkreter, aber es tut jetzt dem Inhalt keinen Abbruch. Die 100 Karten sollen vorrangig Kinder und Jugendliche in Bezug auf ihre eigene Neurodivergenz ins Reflektieren bringen. Sie sind eher für den therapeutischen Kontext besonders geeignet, aber ich finde auch als Erwachsene konnte ich zu Hause mit den Karten nochmal selbst gut über einiges nachdenken, zum Beispiel über das Thema Schuldgefühle gegenüber meinen Mitmenschen. Ich weiß, dass das ein großes Thema ist, das viele neurodivergente Menschen kennen. Bin ich eine ständige Last für meinen Partner, meine Partnerin, meine Freundschaften oder auch meine Kinder? Ich konnte anhand dieses Reflexionsimpulses ganz gut mit meinem Mann mal ins Gespräch gehen und habe einfach mal meine Schuldgefühle, die ich durchaus empfinde, angesprochen. Er ist da wirklich sehr achtsam drauf eingegangen und konnte die zumindest mindern. Das war auch für uns beide ein schöner Moment und einfach mal auch befreiend für mich, das mitzuteilen. Den Link zu diesem Set findet ihr in den Shownotes. Schaut euch das wirklich gerne mal in Ruhe an. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Werbung Ende.
Erstmal ist es diese Erleichterung dann, sich endlich gesehen zu fühlen. Und dann ist natürlich, okay, wie kann ich mein Kind gut begleiten? Und wie kann ich auch dann an eine Kita, einen Kindergarten, eine Schule rangehen und wie kann ich die quasi auf meine Seite ziehen, davon überzeugen, dass das tatsächlich ein Ding ist und dass wir vielleicht gemeinsam das schaffen, dass mein Kind auch dort tatsächlich hingehen kann und auch gut hingehen kann und es insgesamt funktionieren kann. Und das ist halt auch wirklich das Allerwichtigste, ne? Die zu lernen, wie man sein Kind gut begleitet, das ist im Endeffekt erstmal sogar wichtiger als die offizielle klinische Diagnose, die natürlich dann im Folgeschritt auch noch Sinn macht oder parallel dazu, aber die natürlich Zeit braucht, weil man braucht vielleicht auch 1, 2, 3 Anlaufstellen. Aber zu lernen, sein Kind gut begleiten zu können, damit kann man halt sofort anfangen und dann kann es sofort alle Beteiligten besser und leichter werden.
Was sind für dich so Pfeiler einer erfolgreichen Begleitung?
Also bei PDA geht es im Endeffekt darum, ich habe ja von dieser Panikreaktion gesprochen, die bei jeder Anforderung stattfindet. Und im Prinzip fühlen die Kinder sich in dieser Situation in Lebensgefahr. Also was da passiert, ist, dass wirklich der Überlebensmodus, der uns allen ja eingebaut ist für den Ernstfall, also der schon in der Steinzeit war, wenn jetzt ein Säbelzahntiger vor dir erscheint, schaltest du in diesen Überlebensmodus. Und das ist genau das Gleiche, was bei diesen Kindern passiert, nur eben in einer Situation, wo wir es nicht erwarten würden. Und deswegen, ne, kommt es zu so krassen Gefühlsausbrüchen, Wutausbrüchen und zu so einem Verhalten, weil man halt wirklich ums Überleben kämpft in dieser Situation. Und das heißt, das Nervensystem wird einfach aktiviert und das Nervensystem ist einfach überlastet, dauerhaft überlastet, weil natürlich ständig es aktiviert wird durch diese ganzen Anforderungen, die auf die Kinder einprasseln. Und dann geht es eben darum zu gucken, ich stelle mir das immer vor wie so ein Fass oder so ein Eimer, der sich so langsam füllt, ne? Also mit jeder Anforderung steigt so der Pegel, dass man eben versucht, man spricht von einem Low-Demand-Ansatz, also möglichst wenige Anforderungen im Alltag an sein Kind zu stellen, sodass dieser Pegel einfach nur sehr wenig und sehr langsam ansteigt. Denn dann kommen ja immer noch genügend Anforderungen auf mein Kind zu, die ich einfach gar nicht kontrollieren kann und wo ich nichts dagegen tun kann. Und dass ich deshalb auch immer wieder gucke, dass ich genügend Regulationsmöglichkeiten biete, um diesen Pegel auch immer wieder abzubauen, damit es eben nie so weit kommt oder nur sehr selten so weit kommt, dass dieses Fass mal überläuft und dann habe ich eben diesen Meltdown. Also zu Situationen, die so wirklich ganz schlimm und ganz anstrengend für alle Beteiligten sind, versuchen zu vermeiden oder versuchen, dass die einfach seltener stattfinden und dass insgesamt es einfach harmonischer ist und quasi die Baseline dieser Kinder, also das Nervensystem, sich einfach insgesamt ein bisschen runterregulieren kann.
Also quasi eine Balance herstellen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zu gucken, was kann ich wirklich an Anforderungen runterfahren, welche kann ich wirklich lassen zum Beispiel, damit dann Kraft und Energie und Ressource da ist für die Anforderungen, die natürlich einen anderen Stellenwert haben, wie zum Beispiel auf die Toilette gehen zu können, wenn es denn eben erforderlich ist. Und gerade dieses Thema Balance, das ist so meine Erfahrung in diesem ganzen Thema, ist eine ganz besondere Herausforderung, gerade für diese Eltern. Wir haben hier ein Kind, das zumindest einige Merkmale doch sehr deutlich zeigt, auch keine, also wir haben offizielle neurodivergente Diagnosen, das Profil liegt da jetzt nicht mit drin, aber doch eben deutliche Merkmale. Und meine Erfahrung ganz persönlich als Mutter war, dass der Weg total sinnvoll ist, den du da beschrieben hast und den würde ich sagen, haben wir dann immer versucht zu gehen und versuchen wir bis heute zu gehen und ich glaube immer erfolgreicher. Es braucht ja auch alles seine Zeit. Aber dass die Herausforderung war, da eine gute Balance zu finden aus, was räume ich aus dem Weg und wo traue ich zu. Meine Dynamik war gerade so in den ersten Jahren, auch aus Eigenschutz irgendwann, alles aus dem Weg zu räumen, um ja irgendwie diese Türschwellensituation doch noch irgendwie an diesem Tag zu umschiffen, doch noch irgendwie rauszukommen, zu sagen, okay, ich tue alles, ne, wirklich, man geht dann zu Hause wie so auf rohen Eiern, ne, und guckt, okay, was kann ich jetzt sagen, was ist dann vielleicht das Quäntchen zu viel? Und für mich war es total schwer, diese andere Seite wieder reinzubringen. Also es ist wirklich ein langer Prozess. Wir haben uns dann auch therapeutisch nicht nur mit diesem Schwerpunkt, aber auch mit diesem Schwerpunkt begleiten lassen,
weil man auch schnell in dieses, bei meinem Kind geht das alles nicht. Ne? Auch das kommt dann so dazu, dass man schnell in so eine ablehnende Haltung, man hat einfach die Erfahrung gemacht, dass viele der tollen und liebgemeinten Ratschläge, auch aus der neurodivergenten Bubble, für das eigene Kind in diesem Fall aber gar nicht funktionieren. Ne? So dieses baut Routinen auf. Ja, Routinen sind tolle Anforderungen von außen, ne? Weil die auch wieder auferlegt sind. Und dann funktioniert das da alles nicht so richtig. Und ich war sehr schnell in diesem möglichst alles wegräumen, in diesem Tunnel bloß vermeiden, dass es irgendwie zu viel wird. Weg. Ich nehme alles ab. Und Ratschläge und so haben mich schon gar nicht mehr erreicht, weil ich dachte, geht sowieso nicht. Und für mich war dann diese therapeutische Begleitung total wichtig, um zu begreifen, es geht ja doch was. Mhm. Auch, das muss man dazu sagen, auch mit dem Reifeprozess des Kindes. Ich finde schon, dass das Älterwerden und auch auf einer anderen Ebene kommunizieren können, anders erklären können, was der Kopf da gerade macht, ist eine immense Hilfe. Aber für mich war wirklich die größte Herausforderung, eine gute Balance zu schaffen aus, das nehme ich ab und da setze ich mich auch gegen jede komische Stimme von außen, die sagt, ja, also ein bisschen was musst du schon mal auch zutrauen. Sagen, nein, ich habe einen guten Grund dafür, das hier nicht zu tun. Aber dann an entsprechenden Stellen auch loszulassen, zu sagen, ich vertraue jetzt darauf, dass mein Kind es schafft. Machst du diese Erfahrung auch bei Eltern, die du begleitest? Und wie unterstützt du da, wenn es denn so ist?
Genau, also die Erfahrung mache ich auch. Das ist halt wirklich ein Prozess und auch wirklich ein Prozess, der lange dauert. Also sicherlich einige Wochen bis Monate, wenn nicht Jahre. Und ne, wie du sagst, die Kinder werden auch älter. Also das befindet sich alles immer im Entwickeln. Aber es ist tatsächlich, was du sagst, ne, dass man erstmal quasi so gar nichts mehr zutraut und versucht, alles zu streichen. Das ist das, womit man meistens anfängt, weil die Eltern, die zu mir kommen, sind halt meistens verzweifelt, weil sie sagen, so wie es jetzt aktuell ist, so geht's nicht mehr. Mein Kind ist vielleicht sogar schon im Burnout, vielleicht oder an der Grenze zum Burnout. Das kann halt dann passieren, ne, wenn einfach das Nervensystem dauerhaft so überlastet ist, dass jede zusätzliche Anforderung zu viel wäre. Ja, und dann können halt wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, diese normalen Überlebensinstinkte überschrieben werden, wie Hunger, Schlaf, Sicherheit, Hygiene, Toilettengang, sodass sie dann wirklich einfach es nicht mehr schaffen zu essen, es nicht mehr schaffen zu schlafen, ja, es nicht mehr schaffen, sich zu waschen, aufzustehen, sowas. Also, ne, da, also das kennt man ja auch von anderen Burnout-Formen, aber das kann eben bei PDA auch passieren. Und dann musst du erstmal quasi das komplett auf Null fahren, damit das Nervensystem sich regenerieren kann. Und wenn man dann an diesem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt merke ich, jetzt ist irgendwie besser, jetzt kommt hier so eine Harmonie rein. Natürlich kann man dann wieder anfangen, Sachen zuzutrauen, Sachen auszuprobieren. Und diese Kinder sind auch häufig Wundertüten, wo dann Sachen, wo man sagen würde, okay, das klappt nie. Und genau die klappen dann, weil aus irgendeinem Grund irgendeine intrinsische Motivation dahinter ist, dass die das wollen. Und wenn die irgendwas wirklich wollen, ne, dann ist die Autonomie ja da. Dann kann man plötzlich mit sehr vielen Anforderungen doch umgehen, die einen sonst komplett lahmgelegt hätten. Und deswegen ist das ein Prozess. Deswegen begleite ich auch wirklich gerne die Eltern längerfristig, weil, ja, wie du sagst, ne, man muss dann wieder an den Punkt kommen, wo man das wieder ein bisschen aufbaut und dann halt guckt, was kann man wieder hinzufügen, was das ist ja auch für die Kinder natürlich schön, ne? Man will die ja nicht immer von allem komplett befreien. Also die sollen ja auch irgendwie am Leben teilnehmen, so gut wie es eben möglich ist.
Ja, das ist quasi, ich stelle mir das immer so vor, man muss einmal den Raum, ne, wenn man so den neu einrichten will und neu strukturieren will, am besten einmal alles rausschmeißen. Und dann gucken, was füge ich Stück für Stück wieder hinzu, sozusagen. Ich würde gerne Richtung Ende der Folge noch auf das Thema Schule und Kindergarten kommen. Du hast es gerade schon angesprochen. Und wenn man jetzt nach diesen ganzen Informationen so eine Idee davon bekommt, wo die Schwierigkeiten liegen, dann ploppt, glaube ich, relativ schnell der Gedanke kann dann ein so regelbehaftetes System, ein so enger Rahmen, wie gerade jetzt zum Beispiel in Schule, kann das wirklich eine erfolgreiche Umgebung für Kinder im PDA-Profil sein?
Es ist ein bisschen schwierig. Also, wie du sagst, ne, weil es gibt sehr viele Anforderungen. Es wurde vor einigen Jahren mal eine Umfrage gemacht in UK, wo festgestellt wurde, irgendwie 70% aller Kinder mit PDA können nicht zur Schule gehen. Jetzt die Frage, wie aussagekräftig das ist, weil wir eben wissen, es gibt eine sehr große Dunkelziffer. Es ist einfach auch dort, ne, nicht so bekannt gewesen. Aber es zeigt einfach, dass ein Problem da ist. Es kann funktionieren, es hängt ein bisschen natürlich von jedem Kind ab. Jedes Kind ist irgendwie anders und es hängt auch wirklich einfach von den äußeren Umständen ab. Ich werde häufig gefragt, ja, welche Schule, welcher Kindergarten, welche Schulform würde sich denn für einen PDAler am besten eignen? Das ist eigentlich aber die zweite Frage, die man stellt. Weil am allerwichtigsten ist bei PDAlern immer der Mensch, mit dem man zu tun hat. Das gilt in allem. Also quasi um die Haltung, mit dem man diesen Kindern begegnet, Menschen allgemein. Ich sage immer, die haben einen eingebauten Bullshit-Detektor, die können innerhalb weniger Sekunden ihr Gegenüber durchschauen und merken, ist der authentisch, möchte der mit mir in Verbindung gehen, möchte der ein Vertrauen aufbauen, hat der wirklich echtes Interesse an mir oder eben nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn ich sage, hier, ich sehe dieses Kind, ich möchte das auf Augenhöhe irgendwie begleiten, ich gucke mir an, wie verhält sich das denn, was, okay, dieses jenes Verhalten zeigt, welches Bedürfnis steht denn da vielleicht dahinter, aha, okay, es könnte ein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle sein, jetzt versuche ich mal im Rahmen meiner Möglichkeiten für Autonomie und Kontrolle zu sorgen, dann brauche ich überhaupt nichts über PDA wissen, ne, weil habe ich mir einfach dieses Kind auf Augenhöhe angeschaut und meine Schlüsse gezogen. Und dann kann das ganz gut funktionieren. Und wenn ich dann natürlich noch zusätzlich Wissen über PDA bekomme, dass ich tatsächlich weiß, hey, das stimmt, was ich da beobachte und diesen Gründen ist das so, und dann kann ich das und das und das machen, dann kann ich natürlich noch viel mehr machen, das ist noch viel besser. Aber dann brauche ich auch erstmal ja gar nicht mal diese klinische Diagnose, weil ich möchte ja tatsächlich helfen. Wenn ich aber sage, nö, bei mir sind erstmal alle Kinder gleich und da muss jetzt schon hier die Diagnose kommen und dann habe ich hier die Diagnose und dann wurde XY angewandt bei diesem Kind, dann merkt das Kind, okay, derjenige hat eigentlich gar nicht Lust, auf mich einzugehen, der wird jetzt gezwungen, durch diese Diagnose mich irgendwie ein bisschen, ne, mit einer Extrawurst zu behandeln. Aber dann wird das nie so funktionieren, wie das Kind das eigentlich braucht. Deswegen ist das Allerwichtigste erstmal quasi die Menschen, auf die man trifft. Und dann ist es egal, ob das eine Regelschule ist oder eine Montessori oder eine Waldorf oder sonst was. Und bei Kindergarten, Kita genau das Gleiche. Es müssen als allererstes mal die Menschen stimmen. Und deswegen bin ich immer dafür zu sagen, mit offenen Karten zu spielen. Das heißt, in ein Gespräch zu gehen. Und man merkt im Gespräch, ob das irgendwie passt, ob die offen sind, ne? Ob man, das ist natürlich kein Garant, dass es hinterher funktioniert, aber sie wollen halt versuchen zu helfen. Und wenn ich dann merke, okay, das passt nicht oder die sind nicht bereit, dann gehe ich halt zur nächsten Anwendung. Das ist natürlich blöd und dann muss ich vielleicht 3 oder 5 durchmachen, bis ich jemanden finde, der mich. Aber warum quasi mich verstecken und dann irgendwo anfangen, wo mein Kind vielleicht nicht so gesehen wird, wie es bräuchte? Und dann quasi in so ein Loch gerät und dann muss ich mein Kind aus diesem Loch holen und die Einrichtung trotzdem wechseln. Und deswegen kann natürlich dann im zweiten Schritt, ne, wenn ich sage, ich habe jetzt hier 3, wo die Leute super toll sind, dann kann man sich natürlich überlegen, so eine Montessori-Umgebung, wenn die tatsächlich echt nach Montessori gemacht wird, das ist ja leider nicht geschützt, aber wenn das wirklich echtes Montessori ist, dann würde man sagen, naja, da sind Rahmenbedingungen natürlich etwas besser, ne, als in der Regelschule, weil es einfach ein bisschen offener, ein bisschen selbstbestimmter ist. Auch die Altersgruppen vielleicht ein bisschen vermischt. Die Eltern gucken häufig gerne nach Älteren, weil Hochbegabung auch oft eine Rolle damit spielt bei PDA. Aber es kann genauso gut eine Regelschule sein mit sehr engagierten Lehrkräften, die wirklich helfen wollen, die besser funktioniert als, ich sag mal, 0815 Montessori-Schule. Also es kommt wirklich immer auf die individuelle Situation an. Ich bin einfach für Kommunikation und ja, dann versuchen im Team das Beste für sein Kind herauszuholen.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade da den Kontakt zu den Personen zu suchen, die das Kind da begleiten, und ich bin komplett auf deiner Seite, da wirklich proaktiv zu sein, mit offenen Karten zu spielen. meine Erfahrung ist auch, selbst als Mutter, dass wenn man da selber auch mit einem gewissen Selbstverständnis sitzt und gar nicht so rumdruckst und sagt, ja, wir haben hier und dass dann tatsächlich, also ist so meine Erfahrung, je stabiler ich mit dem Charakter und später auch den Diagnosen meines Kindes war und je stabiler ich das kommuniziert habe, umso eher war auf der anderen Seite die Bereitschaft, sich darauf einfach einzulassen. Das kann ich einmal so mitgeben. Und jetzt bin ich ja selber Lehrkraft und ich kenne ja meine Pappenheimer ganz gut, meine Kolleginnen. Die allermeisten haben wirklich einen sehr engagierten Kern. Der kann manchmal überlagert sein von selbst schwierigen Erfahrungen. Vielleicht wirklich auch mal nicht so schönen Elternerfahrungen und. Ne, wir sind auch alle überlastet in diesem System. Vollstes Verständnis dafür. Und es kann manchmal aber diesen doch sehr engagierten Kern, sehr zugewandten Kern von Lehrkräften ankitzeln, wenn man als Elternteil reingeht in so eine Konversation und auch Ängste ganz offen auf den Tisch packt und einfach sagt, ich möchte mit Ihnen mal über ein Thema sprechen und es ist, wir haben da in der Vergangenheit gar nicht so gute Erfahrungen gemacht, wir sind da gar nicht so freundlich aufgenommen worden, deswegen fällt es mir gar nicht so leicht, das jetzt hier zu erzählen, auch das kann man wählen als Weg und in den meisten Fällen piekst das in der anderen Lehrkraft nämlich an oder in dem Gegenüber nämlich an, nein, erzählen Sie doch mal, ne? Ich bin ja nicht so jemand, der das sofort abbügelt, also das sind nochmal so ein, zwei Kommunikationstipps an der Stelle, die ich so aus der Schulwelt mitgeben kann, aber ich bin komplett bei dir. Es steht, man sagt es immer so salopp, aber ne, es steht und fällt mit den Personen. Und dann gibt es Kontext und Rahmen, die natürlich ein bisschen höhere Erfolgswahrscheinlichkeit von vornherein haben, aber am Ende sind es die Personen ganz, ganz doll auch. Genauso meine Erfahrung. Lieber Marc, vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende dieser Folge, aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Rundumblick bekommen. Mein Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold und darum gibt's ja am Ende immer so einen kleinen Impuls und einen kleinen positiven Impuls. Und ich würde dich bitten, folgenden Satz zu beenden. Die besondere Stärke von Kindern im PDA-Profil liegt vor allem in?
Ich würde sagen, in ihrem autonomen Wesen, also genau in dem, was das Problem ja häufig darstellt, das ist gleichzeitig auch ihre Stärke, denn die wissen immer genau, was sie wollen beziehungsweise was sie brauchen und sind da auch dann natürlich aus diesem Grund sehr kompromisslos, aber sie stehen halt auch für sich ein und genauso stehen sie aber auch für andere ein. Und solange dieser Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichheit nicht verletzt wird oder damit gut umgegangen wird, dann können das die wunderbarsten Menschen sein. Das ist tatsächlich ein Zitat, was ich häufig gehört habe, auch so von Lehrkräften und ErzieherInnen, die gesagt haben, der wunderbarsten Kinder, was ich jemals kennenlernen durfte, weil die sind dann so fröhlich und so lebensfroh und die reißen wirklich das Gegenüber mit und die kommen in den Raum und alle Augen sind auf ihnen im positiven Sinne, ja, weil sie irgendwie das ausstrahlen, diese Lebensfreude und diesen Drang, autonom voranzugehen und irgendwas anzutreiben. Und deswegen können wir anhand dieser Kinder einfach total viel über uns selbst lernen und über das Leben an sich. Und eigentlich braucht man denen gar nicht viel beibringen, weil die sind im Prinzip schon in Anführungszeichen kleine Erwachsene. Das, was man ab 18 sein und können soll, das können die. Dafür stehen die von Anfang an ein.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte und auch tatsächlich meine Erfahrung, gerade im schulischen Kontext. Wenn man diesen Kindern Raum gibt, ihre Stärken auszuspielen, dann sind das oft die Kinder, die zum Beispiel die Klassengemeinschaft extrem vorantreiben können oder die unglaublich viel und gerne Verantwortung übernehmen für diese Gemeinschaft und darin auch ganz, ganz toll aufgehen können. Das ist was, was ich mir sehr wünschen würde, da auch das Potenzial zu sehen. Darum danke für diesen tollen Impuls. Und danke dafür, dass du alle Zuhörenden hier einmal in dieses noch recht unbekannte Feld eingeführt hast, wer in Bezug auf das eigene Kind jetzt hellhörig geworden ist und genauso einen Moment hatte, wie ihn Marc ja vorhin beschrieben hat, wo die Glühbirne so über dem Kopf aufgeht und sagt, Moment mal, das könnte doch tatsächlich mal wirklich komplett auf mein Kind passen, findet in den Shownotes weiterführendes Informationsmaterial und natürlich auch alle Links zu Marcs wertvoller Arbeit, unter anderem zum Instagram-Kanal, den ich sehr empfehlen kann und der wirklich viele, viele tolle Impulse gibt. Schaut euch da gerne um. Ich freue mich auf die nächste Folge und wenn euch die Themen und meine Arbeit hier gefallen, dann unterstützt mich gerne, indem ihr diesen Podcast abonniert und natürlich bitte ehrlich und authentisch bewertet. Vielen Dank dafür und bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.